Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Alchemistin-Podcast. Der aufmerksamen Hörerin oder dem aufmerksamen Hörer ist aufgefallen, dass es in der letzten Woche keine Episode gab. Das lag nicht daran, dass ich keine Aufnahmen gemacht habe, keine Audios, ganz im Gegenteil. Ich habe sehr viel Audios eingesprochen. Vielleicht warst du dabei in dem kleinen Medizinrat, wo ich so eine kleine Challenge gemacht habe, täglich in kurzem Format 12 Tierkreiszeichen vorgestellt habe, die Eigenschaften und die Essenzen der Tierkreiszeichen. Und ja, dabei ist mir der Podcast durch die Lappen gegangen. Mir war das ein bisschen viel. Aber nun geht es weiter, heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema, was eigentlich schon fast Tradition hat, jedes Jahr im Herbst, dazu gleich mehr. Und in den nächsten Episoden wird es auch spannende Interviews geben. Ein Interview wieder mit meiner lieben Kollegin Anne zu einem Körperwissen-Thema. Und dann gibt es auch noch ein spannendes Thema zur Freude. Dazu verrate ich dann aber in den nächsten Episoden ein bisschen mehr. Nur, dass du schon mal so deine Neugierde befriedigt ist und dass du dich schon freuen kannst, vor allen Dingen auf die kommenden Folgen. Ja, und heute geht es um ein klassisches Gemüse in der Herbst- und Winterzeit. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann hast du vielleicht auch schon mal eine Folge gehört zum Thema Kohl, zum Thema Kreuzblütler. Und darum soll es auch heute gehen, denn vielleicht geht es dir so wie mir. Ich liebe ja so ziemlich alle Kohlsorten, egal welche Sorten. Es gibt ja so wahnsinnig viele Kohlsorten und er ist auch so kostbar. Es ist ein einheimisches Superfood. Manche sagen, er ist nicht so glamourös, weil er halt auch so geruchsintensiv ist. Darüber sprechen wir auch gleich. Das erkläre ich gleich, warum das so ist. Aber wenn man ihn näher kennenlernt, stellt man fest, der ist super cool. Er hat es echt in sich. Und der Kohl, der gehört ja zu einer Familie, zur Familie der Brassicaceae, der Kreuzblütengewächse. Und dazu zählen alle Kohlsorten, egal ob das der Weißkohl ist, der Rotkohl, Grünkohl, Blumenkohl oder auch der Spitzkohl, auch der Romanesco und natürlich Brokkoli, sehr beliebt bei den Spezialisten der Ernährung oder der Ernährungskunde, wenn man so möchte. Dann gibt es den Chinakohl, den Wirsing und mein Favorit, obwohl, was heißt Favorit? Ich mag eigentlich Rotkohl, Weißkohl auch sehr gern. Aber ich liebe den Rosenkohl sehr. Und auch Wildpflanzen, Wildkräuter gehören zu den Kreuzblütlern, wie zum Beispiel die Rauke, also Rucola. Und Senf natürlich auch. Also du siehst, diese Familie ist sehr, sehr groß und bringt ja ganz eigene Talente mit sich. Schauen wir mal, was die einzelnen Kohlsorten so mit sich bringen. Die sind ja sehr, sehr reich an Nährstoffen. Also Spitzkohl beispielsweise hat sehr viel Kalzium. Ja? Also Kalzium ist nicht nur in Milchprodukten enthalten, sondern auch in Pflanzen. Also davon hat der Spitzkohl sehr viel. Weißkohl hat sehr, sehr viel Vitamin B12, kommt jetzt auch nicht so oft in der Pflanzenwelt vor. Der Sanddorn, der enthält noch verschiedene B-Vitamine, auch sehr spannend. Und Brokkoli hat viel Vitamin A und C und auch Eisen. Was die Pantothensäure angeht, ne, was mit unserer Haut zu tun hat, also für eine gesunde Haut, das ist der Blumenkohl. Beim Blumenkohl finde ich es spannend, den mag ich ganz gerne so als Cremesuppe, Blumenkohl-Cremesuppe, ja, so mit einem Mixer cremig gerührt und mit ein bisschen Kokosmilch. Ich kenne den aber noch von meiner Mutter, die hat den im Ganzen gedünstet und hat den dann im Ganzen auf den Teller, also auf den Tisch gestellt und hat den dann nochmal so mit Butter und mit so Körner angebraten und übergossen. So kenne ich das noch so von früher. Genau. Also der Blumenkohl, was haben wir noch? Genau, beim Blumenkohl habe ich gesagt, Pantothensäure gut für die Haut und Haut und Nerven, die stehen ja in enger Verbindung. Also die Pantothensäure ist natürlich auch gut für die Nerven, was ja in der heutigen Zeit durchaus willkommen ist. Und dann gibt es noch den Rosenkohl. Und der Rosenkohl, der hat von allen Kohlsorten den höchsten Vitamin-C-Gehalt. Das finde ich ja auch immer interessant. Ja, auch Kartoffel hat ja wahnsinnig viel Vitamin-C. Und das Coole am Vitamin-C ist, dass es durch Kochen nicht zerstört wird. Also ohnehin ist es immer ganz gut zu dünsten. Und der Rosenkohl, der muss jetzt auch nicht unbedingt halbiert werden oder so eingekreuzt werden. Ich mag den ja gerne, wenn er so gerade so durch ist, wenn er so weich ist und zerfällt. Das finde ich schon zu viel, zu stark. Und der Rosenkohl, der ist ja schnell gar, also Viertelstunde, 20 Minuten. Den kann man auch sehr, sehr gut im Ofen backen. Da würde ich ihn allerdings halbieren. Und ja, der ist, ich bekomme gleich Hunger. Also Rosenkohl, viel Vitamin C, selbst wenn du ihn dünstest oder ein bisschen Wasser köchelst, geht das Vitamin C nicht verloren und das finde ich mega cool. Und auch unter dem scheinbaren oder unter dem sichtbaren auf der Molekularebene, auch da passiert ganz, ganz viel bei allen Kohlsorten, also zu den, die ja zu den Brassicaceen gehören, wie ich gerade schon sagte. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die Aufnahme angemacht habe. Ja. genau, die Brassicaceen, also alle Kohlsorten, alle Kreuzblütengewächse, die haben etwas ganz Besonderes an sich, nämlich die sogenannten Glucosinolate. Die Glucosinolate, die gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen und diese sekundären Pflanzenstoffe, das sind ja so die, die Meisterwerke der Pflanzen, also die Wirkstoffe, die uns helfen, die unserem Körper gut tun, die eingesetzt werden in der Pflanzenheilkunde, in der Phytotherapie, bei Beschwerden, bei Entzündungen vor allen Dingen. Da gibt es wahnsinnig viele Flavonoide. Ja, die Wirkstoffe, diese sekundären Wirkstoffe der Flavonoid-Gruppe ist wahnsinnig groß. Du hast vielleicht mal was von OPC gehört. Oligomere Proanthocyanidine, die gehören auch in diese große Gruppe der Flavonoide und sind entzündungshemmend. Und dann gibt es viele, viele, viele weitere Wirkstoffe, also diese sekundären Wirkstoffe, die eben hilfreich sind für uns, für unseren Körper, die in der Phytotherapie genutzt werden. Und die Glucosinolate, die gehören eben auch dazu. Also das sind sekundäre Pflanzenstoffe der Kreuzblütler, beziehungsweise des Kohls. Und diese Glucosinolate, die werden auch als Senfölglykoside bezeichnet. Ja, das ist auch das, was den Senf so scharf macht. Ja, Senf ist eben auch ein Kreuzblütler. Und jetzt wird es ein bisschen, jetzt klingt es ein bisschen nach Chemieunterricht, aber das ist wirklich sehr, sehr spannend. Denn diese Glucosinolate, die sind sowas wie die Leibwächter der Pflanzen. Das machen ja eben auch diese sekundären Pflanzenstoffe. Sie schützen die Pflanze vor Fraßfeinden und vor Krankheitserregern, also so wie Pilze beispielsweise oder eben Fraßfeinde. Und da wird es eben interessant, wenn wir nämlich den Kohl kauen, also wenn du mal so ein Kohlblatt kaust beispielsweise oder eine Rauke, dann brechen die Zellwände der Blätter auf. Und dabei treffen diese Glucosinolate, die in den einen Pflanzenzellen sitzen, auf ein Enzym, das Myrosinase heißt. Und die Myrosinase wohnt aber in einer anderen Zelle, wohlbemerkt in einer und derselben Pflanze. In einem Teil, wenn du so willst, in einem Blättchen, ja, von der Rauke oder auch vom Spitzkohl oder auch vom Rosenkohl, welche Art auch immer. Und diese beiden Substanzen, die hatten jetzt sozusagen getrennte Orte, getrennte Zimmer in einer Wohnung, wenn du so möchtest. Aber beim Kauen oder beim Kochen öffnen sich diese Zellwände und sie begegnen sich, ja, in der Küche oder im Wohnzimmer oder wo auch immer. Und was passiert bei dieser Begegnung? Es entsteht etwas Neues. Es entstehen die sogenannten Isothiocyanate. Und diese Stoffe, dieses Isothiocyanat, sind typisch für den Kohlgeruch. Also alles, was so klassischerweise nach Kohl riecht, das sind eben diese Substanzen aus den beiden Stoffen, also aus diesem Glucosinolat und der Myrosinase entsteht das Isothiocyanat und das macht den Kohlgeruch aus. Ja, und eben diese Isothiocyanate, die haben es in sich und die sind mega cool. Inzwischen sind etwa 120 verschiedene Glucosinolate bekannt und auch erforscht worden. Und was die Wissenschaft herausgefunden hat, ist ziemlich beeindruckend, denn diese Stoffe, die besitzen nachweislich hohe krebshemmende Eigenschaften. Sie arbeiten wie eine Art molekulares Sicherheitssystem. Das heißt, sie hemmen Enzyme, die Krebs im Körper fördern und sie aktivieren Entgiftungsenzyme in der Leber. Das heißt, sie können Krebszellen in den sogenannten Zelltod führen, in den programmierten Zelltod, so nennt man das. Und besonders das sogenannte Sulforaphan, das aus dem Glucosinolat entsteht, hat in verschiedenen Studien gezeigt, dass es direkt hemmend auf Krebszellen wirkt. Und deswegen ist ja auch der Brokkoli bei den Hardcore-Ernährungswissenschaftlern so beliebt, weil der Brokkoli den bekannten höchsten Gehalt an Sulforaphan von allen Kohlsorten hat. Und wer hätte gedacht eben, dass dieser Brokkoli so ein Superheld ist. Also nicht der Spinat, sondern der Brokkoli. Und es macht Sinn, den Brokkoli häufig einzusetzen in verschiedenen Rezepten. Ja. Mach ihn dir vielleicht schmackhaft, wenn du den Brokkoli bis hierhin nicht mochtest. Du kannst aber auch alle anderen Kohlsorten essen. Wie gesagt, die haben alle ähnliche Eigenschaften. Nur beim Brokkoli hat man herausgefunden, dass er eben diesen höchsten Gehalt hat. Aber wenn du mit Freude isst, wenn es dir schmeckt, wenn du ausgewogen isst und einfach verschiedene Kohlsorten mit in deinen Nahrungsplan mit aufnimmst, ist das ja mega cool. Ich mag zum Beispiel im Herbst auch sehr gerne so einen Rohkostsalat, der aber kräftig gewürzt ist. Also so fein geschnibbelten Rotkohl mit geriebener Möhre, mit einem geriebenen Apfel, das bringt so was Fruchtiges mit hinein. Dann so einen Schuss Sanddornsaft, einen 100%igen ungesüßten Sanddornsaft, ein cooles fettes Öl, ein cooles Olivenöl, Salz, Pfeffer, fertig. Schmeckt so genial gut. Und also ich bin jetzt nicht die Vorzeige super gute Esserin. Ich esse auch gerne Schweinereien. Ich esse auch gerne Schokolade. Das Einzige, was ich ein bisschen reduziert habe in den letzten Monaten, ist Zucker, was mir sehr gut tut, also meinen Nerven gut tut. Aber ja, ich möchte dich einfach inspirieren natürlich mit dieser Episode. Jetzt gibt es aber einen Haken an dieser Geschichte mit den Glucosinolaten und so weiter. Da meldet sich nämlich die Schilddrüse zu Wort. Es wird ein bisschen komplizierter, denn die gleichen Stoffe, die so wunderbar gegen Krebs wirken können, unter bestimmten Umständen auch die Schilddrüse beeinflussen und das nicht unbedingt positiv. Aber die Dosis macht das Gift, wie der gute alte Paracelsus schon gesagt hat. Das heißt, die Abbauprodukte der Glucosinolate, also das sind dann Thiocyanate und Isothiocyanate, können goitrogen wirken. Was heißt goitrogen? Das ist aus dem Englischen oder Lateinischen. Das bedeutet, sie beeinflussen die Schilddrüse, sie können kropfbildend wirken, also die Entstehung einer vergrößerten Schilddrüse begünstigen. Wie machen sie das? Sie können die Jodaufnahme in die Schilddrüse hemmen, die Jodausscheidung sogar erhöhen oder sogar das Jod im Schilddrüsengewebe ersetzen. Aber bevor du jetzt in Panik verfällst, es kommt, wie ich gerade schon sagte, immer auf die Balance an. Das heißt, die Forschung zeigt ganz klar, dass nicht die absolute Menge an Thiocyanat das Problem ist, sondern das Verhältnis, wie so oft, zwischen der Jod- bzw. Joditaufnahme und der Thiocyanataufnahme. Und Unter normalen Bedingungen liegt dieser Wert bei über 7 zu 1, also mehr als 7-mal so viel Jodid wie Thiocyanat. Und das ist völlig in Ordnung. Kritisch wird es erst, wenn das Verhältnis absinkt auf 3 zu 1. Und das passiert eigentlich nur in zwei Situationen. Entweder man lebt in einem ausgeprägten Jodmangelgebiet oder man isst wirklich sehr, 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 sehr viel Kohl bei gleichzeitig niedriger Jodzufuhr. Und diese Joddiskussion, die ist ja auch immer so ein bisschen speziell, vor allen Dingen in Deutschland, da wird ja auch dem Salzjod zugefügt. Und ich persönlich, ich spreche jetzt noch hier von mir, nutze das seit Jahren überhaupt nicht. Ich möchte selbst regulieren, wie viel Jod ich esse und wir nehmen halt, wenn wir zum Beispiel Sushi essen oder auch andere Algen, ja, Präparate zu uns nehmen wir auch Jod auf. Und es gibt auch Lebensmittel, die eine natürliche Jodmenge enthalten. Also ich bin nicht so ein Freund von diesen künstlichen Zufügungen in den Lebensmitteln. Dann ist es für mich kein Lebensmittel mehr. Ohnehin enthalten diese Salze dann noch zusätzlich Rieselhilfen. Also ein sehr, sehr gutes Salz ist ein natürliches Bergkristallsalz. Und wenn du ein Meeressalz nimmst, ein gutes Meersalz, da ist auch auf natürliche Art und Weise auch schon Jod enthalten. Aber dieses Jodthema mit Mengen und Mikrogramm und wie viel Prozent, das möchte ich hier jetzt gar nicht aufmachen. Dazu hatten Anna und ich auch mal ein Thema, also eine Podcast-Folge zum Thema Schilddrüse. Ich weiß auch aus dem Kopf gerade nicht, welche Folge das ist. Das war so kurz vor den Sommerferien. Da kannst du ja nochmal schauen in der Abfolge. Das kannst du dir gerne mal anhören. Und ich denke mal, bei unserer ausgewogenen Ernährung gibt es da eigentlich keinen Jodmangel. Obschon es natürlich Probleme mit der Schilddrüse gibt, aber das ist auch, steht auch wieder auf einem anderen Blatt. Ja, so viel erstmal zum Kohl. Es gibt noch ein schönes Rezept, ein cooles Rezept von Nikolas. Nee, das Rezept nicht. Es gibt noch eine Kohlgeschichte von Nikolas Culpepper. Das habe ich vor vielen Jahren mal übersetzt. Das habe ich jetzt hier aber auch nicht so aus dem Kopf. Nicolas Culpepper, das war ein englischer Botaniker, ein Astrologe, ein Alchemist des 17. Jahrhunderts. Und er hat eben auch die Heilpflanzen eingeteilt in der Signatur und vom Wesen. Und interessant ist, wie sich halt dieses alte Erfahrungswissen der Menschen mit der modernen Molekularbiologie treffen. Also der Culpepper, der wusste noch nichts von Glucosinolaten oder Isothiocyanaten, aber er beobachtete die heilende Wirkung des Kohls. Und er empfahl zum Beispiel, die Kohlblätter, das kennst du ja auch, auf Wunden und Geschwüre zu legen, dass es eben die Wunden heilt. Und ja, so was kennen wir ja eben auch aus der Volksheilkunde. Also, es macht die Balance, wie immer. Und am Ende läuft es eben auf eine alte Weisheit hinaus, was für so vieles in unserem Leben gilt und was Paracelsus schon sagte. Die Dosis macht das Gift, wie ich es eingangs sagte. Kohl ist ein so wertvolles, ein so wunderbares, heilsames Gemüse mit so tollen, beeindruckenden gesundheitlichen Vorteilen für unseren Körper. Und natürlich brauchen wir Jod, aber wenn beides in vernünftiger Balance ist, dann profitieren wir davon. Also wäre es halt nicht so gut, Angst zu machen wegen Schilddrüsen. Es gibt halt viel zu schöne und positive Eigenschaften des Kohls, also die krebshemmende Eigenschaft, die immunstärkende Eigenschaft des Kohls, die entgiftende Wirkung des Kohls. Also, und unser menschlicher Körper, der ist so komplex, ja, der ist so komplex und auf so viel Vielfalt ausgelegt. Und Kohl sollte Teil deiner Vielfalt in der Küche sein. Und ja, vielleicht noch ein letzter Gedanke. Gesundheit ist eben selten, ja, schwarz, weiß, gut oder böse, ja. Das ist eine Frage der Ausgewogenheit. Und wichtig ist, dass wir mit Freude essen, ja, mit Freude in der Küche stehen und unser Essen zubereiten. Und wenn wir mit Bewusstsein und Achtsamkeit kochen und essen und ausgewogen uns ernähren, dann spürt es unser Körper und dann macht es auch mal nichts, wenn wir mal Pommes essen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, genau, das war es eigentlich hierzu zum Kohl. Ich glaube, ich werde mal Kohl machen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen von dem ganzen Essen. Vielleicht hast du jetzt auch Appetit oder sportest noch zum Markt oder in den Bioladen oder zu deinem Händler, Gemüsehändler des Vertrauens und schaust mal, was er da so an tollen Kohlsorten hat. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn dich der Podcast inspiriert hat, dann freue ich mich wie Bolle über eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre ja ein cooles Karma. Empfehle den Podcast auch sehr gerne weiter. Und wenn du gerne noch mehr Infos haben möchtest, dann abonniere sehr, sehr gerne den Newsletter. Ich packe dir den Link hier in die Shownotes. Da gibt es in mal mehr, mal weniger regelmäßigen Abständen immer Infos, entweder zu neuen Themen, die ich anbiete, aber auch eben zu Heilpflanzen, die mir so gerade über den Weg laufen, im Kopf rumschwirren, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist gerade super spannend, das passt in die Jahreszeit, das nutze ich gerade. Also mir ist es immer ein Anliegen, dich zu inspirieren und da kannst du auch gerne mehr erfahren über den Newsletter. Den kannst du natürlich auch jederzeit wieder abbestellen. So viel zu heute. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Salve, mach's gut, deine Natascha.